Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm des Konzerts am 11. Mai einführen. Auf dem Programm stehen das Orchesterwerk Central Park in the Dark von Charles Ives, das Cellokonzert Diary of a Madman von Lehrer Auerbach und das Konzert für Orchester von Béla Bartók. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Lionel Brinquier. Solist ist Gauthier Capuçon. New York ist eine Stadt, die durchaus große Musik hervorgebracht hat, nicht nur im Jazz, sondern auch in der sogenannten ernsten Musik oder in dem, was man heute gerne moderne Klassik nennt. Alle drei Werke, das von Charles Ives, das von Lehrer Auerbach und das von Béla Bartók, sind dieser ernsten Musik zuzurechnen und haben eben auch etwas mit der Stadt New York zu tun. Charles Ives war aber der Einzige, der wirklich sich mit der Stadt auch identifizierte, und er hat auch am längsten dort gelebt, hat seine entscheidenden Jahre dort verbracht, und so ist es auch kein Wunder, dass er einen bestimmten Ort dieser Stadt, nämlich den Central Park, den Zentralpark, musikalisch verewigt hat in einer Orchesterkomposition, die wie fast alle Stücke von Charles Ives ausgesprochen originell ist. Ives war durchaus musikalisch sehr studiert. Er hat die traditionelle Kompositionsweise beherrscht, aber er hat dann doch beschlossen, keine Karriere als professioneller Musiker zu machen. Er war Versicherungsbeamter und hat es da ziemlich weit gebracht. Und hat dann komponiert eigentlich nur nebenher. Das allerdings in ziemlich großem Umfang und eben auf sehr originelle, einzigartige Weise. Er war der erste große amerikanische Experimentator und hat eigentlich zumindest eine bestimmte Art von amerikanischer Musik ganz auf eigene Faust begründet. Bekannt geworden ist er vor allen Dingen durch Collage-ähnliche Kompositionen, wo also mehrere musikalische Schichten kombiniert werden, auf ganz originelle Weise. Das sind dann Musiken, die teilweise gar nicht zusammen zu passen scheinen, in verschiedenen Taktarten, mit verschiedenem Ausdruck von verschiedenen Instrumenten gespielt. Aber das fügt sich dann trotzdem zu einem sehr wunderbaren Ganzen zusammen. In dem Central Park in the Dark hat Ives nach eigener Aussage versucht, so ein bisschen was von der guten alten Zeit in New York wiederzugeben. Es klingt etwas merkwürdig, wenn man in Bezug auf New York von guter alter Zeit spricht. Damit gemeint ist die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und wenn man der Musik glauben will, muss es damals im Central Park, zumindest in der Nacht, noch sehr ruhig gewesen sein. Das war vor dem Aufkommen eben des großen Autoverkehrs, der Flugzeuge. Da muss es ein geradezu idyllischer Platz gewesen sein. Das hört man in der Streicherschicht, die eigentlich nichts weiter darstellt als die nächtliche Stille. Eine Folge von immer wiederholten, ganz leisen Akkorden, die nur rhythmisch etwas bewegt sind. Wie aus der Ferne hört man dann andere Klänge, Musik aus den Kneipen, Musik auch vielleicht von Leuten, die sich ganz spät noch in den Park verirrt haben und da anfangen zu singen oder vielleicht auch sogar ein bisschen Gitarre zu spielen. Das ist aber nur vorübergehend und gibt dann eine ganz vielfältige Klangmischung, wenn diese Musiken eben aufeinandertreffen. Das ist dann aber wieder vorbei und wie zu Anfang hört man zum Schluss dann nur die Stille. Das ist ja immer wieder originell bei Komponisten, wenn sie versuchen, die Stille hörbar zu machen. Das ist der Paradox. Das tun sie dann in der Regel nicht, indem gar nichts erklingt, sondern einfach eine Musik klingt, die dann doch für Stille steht. Und das ist Ives hier ganz wunderbar gelungen. Das Cellokonzert Diary of a Madman von Lehrer Auerbach beruht auf einer Novelle von Nikolai Gogol. Das heißt auf Deutsch Tagebuch eines Verrückten oder eben auch Aufzeichnungen eines Wahnsinnigen. Genau das wird auch beschrieben in dieser Novelle, das allmähliche Abgleiten in den Wahnsinn des Protagonisten. Und wie immer bei Gogol ist es sehr unheimlich und sehr faszinierend zugleich, wie die einzelnen Schritte dann beschrieben wird, wie aus einem zu Beginn noch relativ normalen Menschen zum Schluss ein durch und durch Verrückter wird. Nun kann man sagen, die Musik ist immer so ein bisschen verrückt, gerade wenn sie besonders gut ist. Und in der Musik ist es auch gar nicht so einfach, die sogenannte Normalität vom sogenannten Wahnsinn zu unterscheiden. Gerade in der neueren Musik fällt das manchmal doch ziemlich schwer, wenn dann die Instrumente sich auf Erkundungsreisen begeben, die dann in Regionen führen, nun ja, die zumindest nicht sofort verständlich sind, die sehr gewagt sind, sehr überraschend. Und die Kunst des Komponisten ist es, da immer ganz genau auch die Grenze zu wissen, ab wann eine Komposition dann wirklich völlig sinnlos oder wahnsinnig wird oder wo sie dann doch noch einen Rest von Rationalität behält, dass man sie nachvollziehen kann. In dem Konzert von Lehrer Auerbach, da wird man glücklicherweise geführt durch das Solo-Cello, was fast die ganze Zeit aktiv ist. Und das ist zwar einerseits der wahnsinnige Protagonist, andererseits ist es aber auch so ein roter Faden, der durch das Stück führt. Nämlich, wenn das Orchester dann anfängt, auch sehr originelle, sehr wahnsinnige Klänge zu produzieren, dann kann man sich doch immerhin an die Solostimme halten, die dann so geführt ist, dass man sie immer sehr gut verfolgen kann. Und selbst wenn sie dann auch Klänge produziert, die sehr, sehr ungewöhnlich, sehr schräg sind, ist es doch immerhin der Cello-Klang, an den man sich halten kann. Und auf diese Weise wird man doch ziemlich sicher durch dieses Wahnsinnsmeer, wie man das vielleicht nennen kann, geführt. Wie gesagt, den Komponisten macht es eine große Freude, diesen Grenzbereich auszuloten, wo Musik zunächst mal noch ganz normal klingt und dann immer verrückter wird. Und das ist Lehrer Auerbach hier ganz ausgezeichnet gelungen. Das Konzert für Orchester von Béla Bartók ist eines seiner letzten Werke. Es entstand, nachdem Bartók im amerikanischen Exil angekommen war und zunächst nicht recht wusste, was er machen sollte. Es ging nicht recht vorwärts mit dem Komponieren. Dann erhielt er allerdings den Auftrag für dieses Stück vom Boston Symphony Orchestra. Und das hat ihm offenbar dann doch wieder sehr viel Mut verschafft, dass es mit dem Komponieren doch nicht vorbei war. Eigentlich sollte sein Werk mit dem 6. Streichquartett von 1939 abgeschlossen sein, was noch in Europa geschrieben worden war. Aber 1943 kam dann das Konzert für Orchester dann doch noch dazu. Und es war auch der Beginn einer letzten, kurzen, aber doch ertragreichen Schaffensperiode, in der Bartók dann noch andere sehr perfekte, sehr fantastische Werke schrieb, etwa die Sonate für Violine Solo und das 3. Klavierkonzert. Das Konzert für Orchester ist von der Anlage eigentlich eine Symphonie, eine fünfsätzige Symphonie in der typischen sogenannten Bartókschen Brückenform. Das heißt, in der Mitte als dritter Satz steht ein langsamer Satz, erster und fünfter Satz sind schnelle Allegro-Sätze, der erste mit einer langsamen Einleitung, der zweite und vierte Satz sind Scherzi im eher etwas gemäßigten Tempo. Eine Form, die Bartók sehr geliebt hat, wahrscheinlich sogar erfunden hat und die er auch in anderen Werken erfolgreich anwendete, etwa im 5. Streichquartett. Konzert für Orchester, das klingt ja ein bisschen paradox, weil man Konzerte ja eher mit Soloinstrumenten in Verbindung bringt. Der Sinn ist doch hier der, dass jedes Orchesterinstrument konzertant behandelt wird in dem Stück. Es gibt also für alle genügend zu tun. Alle Instrumente haben sehr virtuose Passagen. Ein bisschen ist vielleicht auch das barocke Concerto Grosso mitgemeint, was ja auch ein Konzert für ganzes Orchester ist, beziehungsweise mit mehreren Soloinstrumenten. Das Konzert für Orchester von Bartók hat auch dann in diesem Sinne eine ganze Gattung begründet. Am bekanntesten geworden von den Nachfolgern ist das gleichnamige Stück von Witold Lutosławski, was sich auch ausdrücklich auf Bartók bezieht. Der dritte Satz, eben der Kernsatz, der zentrale Satz, ist eine Elegie. Und da merkt man schon, dass das Stück in der Zeit des Zweiten Weltkriegs entstanden ist. Es ist ein großer Trauergesang, der auch bewusst Bezug nimmt auf die ungarische Folklore. Bartok hat ja sehr viel Inspiration bezogen, nicht nur aus der ungarischen, sondern überhaupt aus der Folklore des Balkans und sogar Nordafrikas. Das kann man hier sehr gut hören. Dazwischen gibt es aber auch andere Intonationen. Es ist ein Stück, was eben doch sich auf ganz verschiedenen Ebenen stilistisch abspielt. Das ist auch ein Kennzeichen des späten Bartoks, dass er eigentlich sehr unorthodox komponiert. Zwar immer der klassische und auch der ungarische Hintergrund spürbar werden, aber doch sehr tolerant ist musikalisch und allen möglichen musikalischen Strömungen in sein Werk Einlass gewährt. Und das merkt man schon gleich zu Anfang dieses Stücks, was ein sehr großes Werk ist, ein sehr vielgestaltiges Werk, dass man es hier zu tun bekommt, nicht nur mit verschiedenen Arten, wie die Orchesterinstrumente virtuos spielen, sondern auch mit einem sehr großen stilistischen Bereich. Die Wiener Klassik ist wirklich etwas, was immer im Hintergrund steht. Gleich der erste Satz ist dann formal eigentlich gar nicht so sehr unterschieden, etwa von dem ersten Satz einer Symphonie von Joseph Haydn. Es gibt eine langsame Einleitung. Dann gibt es einen Allegro-Satz mit zwei Themen, der ganz klassisch aufgebaut ist, mit Exposition, Durchführung und Reprise. Die Thematik allerdings hat dann wieder ungarische Anklänge. Trotzdem, auch in der Ausformung der Details, es ist ein sehr klassisches Stück, dieser erste Satz. Der zweite Satz ist besonders originell, das erste Scherzo, der heißt in der Überschrift Giuoco delle Coppie, das Spiel der Paare. Die Paare sind in diesem Falle Instrumentenpaare, jeweils zwei gleichartige Instrumente, zu Beginn zwei Fagotte, dann zwei Oboen, zwei Klarinetten, zwei Flöten, schließlich zwei Trompeten. Und die spielen alle in Intervallparallelen, aber alle in verschiedenen. Die Fagotte spielen in parallelen Sechsten, die Oboen in parallelen Terzen, die Klarinetten in parallelen Septimen, das klingt fast ein bisschen parodistisch. Die Flöte spielt in parallelen Quinten und zum Schluss die Trompeten in parallelen Sekunden, auch sehr dissonant. Das Ganze hat aber einen sehr humorvollen Charakter. Als Mittelteil gibt es einen Choral, der Blechbläser, klanglich sehr, sehr anders. Das hat man so gedeutet, dass hier die Paare verheiratet werden sozusagen, weil das Ganze für einige so ein bisschen klingt wie eine Hochzeitszeremonie. Bei der Reprise des ersten Teils, dann kommt dann jeweils noch ein drittes Instrument dazu, derselben Art. Also es gibt dann nicht nur zwei Fagotte, sondern drei. Nicht nur zwei Oboen, sondern drei. Und die spielen aber etwas anderes. Die machen dann nicht noch weitere Parallelen, sondern machen kontrapunktische Gegenstimmen. Die Konzeption dieses Stücks eben sehr, sehr interessant, sehr, sehr originell. Noch ein weiteres Soloinstrument tritt hervor, aber wirklich solo, das ist die kleine Trommel zu Anfang und zum Schluss. Als dritter Satz dann eben die sehr melancholische und auch dramatische Elegie. Der vierte Satz ist ein zweites Scherzo, auch wieder sehr originell, fängt an mit einer Melodie, wie man sie auch sonst von Bartok kennt, mit Taktwechseln, vor allen Dingen zwischen zwei Viertel und fünf Achtel Takt, auch so ein bisschen ungarisch-volksmusikalisch angehaucht. Aber dann kommen die Bratschen zum Einsatz und die spielen eine andere Melodie, die nun ganz entschieden nach Tschaikowski klingt. Da fragt man sich schon, was hat das hier zu suchen? Und diese Melodie wird aber dann doch gestört durch eine ganz, ganz banale Melodie, die entnommen ist der 7. Symphonie von Schostakowitsch und dort wiederum zurückgeht auf eine Operettenmelodie von Franz Lehár. Also ganz bewusst eine ganz triviale Ebene. Diese Melodie wird wiederum gestört von etwas, was man nur als Gelächter bezeichnen kann. Also Holzbläser und Blechbläser schütten sich sozusagen aus vor Lachen, spielen Triller und Tremoli. Das ist eindeutig die Reaktion von Bartok auf diese Art von trivialer Musik, die ihm das Leben schwer machte und die er nur mit Hohn und Spott dann betrachten konnte. Daraufhin kehrt die Tschaikowski-Melodie zurück, diesmal aber noch melancholischer als zuvor. Und zum Schluss kommt dann sogar wieder das Bartok-Motiv, aber es verabschiedet sich mit einer kleinen Flötenkadenz. Der ganze Satz heißt Intermezzo, Interrotto, das unterbrochene Intermezzo, und erinnert etwas an ähnliche Stücke, die dann so Titel haben wie die unterbrochene Serenade. Da gibt es etwa ein wunderbares Klavierstück von Claude Debussy. Der letzte Satz ist dann ein Finale, wirklich wie es sein soll, ein ganz stürmisches, virtuoses Stück, wo vor allen Dingen die Geigen allerhand zu tun haben. Das ist wieder völlig in Bartoks eigenem Stil gehalten, auch wieder mit Anklängen an ungarische Volksmusik, aber vor allen Dingen eben ein virtuoses Stück, was jetzt dem Titel Konzert auch vollkommen gerecht wird. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf das Konzert. Es findet statt am Samstag, den 11. Mai um 19:30 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.